Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, Geschäftsführer beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Tina Dreimann über Startups, die die Welt verändern, smartes und gutes Geld und wie wir es schaffen, mit statt von dieser Erde zu leben. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und eine Bewertung. Und jetzt gute Unterhaltung. Was ist dein Lieblingstier? Einhorn oder Zebra?
Ganz klar ein Einhorn.
Tatsache, Mensch, ja. Dann jetzt wird's interessant. Das hätte ich jetzt anders erwartet. Siehst du, ist völlig aus dem Konzept, alle Fragen für einen Eimer. So mag ich das. Herzlich willkommen, Tina Dreimann, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Better Ventures, einem Frühphaseninvestor. Und der Name lässt ja vermuten, jedenfalls das Better, dass da noch ein bisschen mehr drin steckt als nur das schnöde Geld geben. Deswegen hatte ich jetzt ganz ehrlich erwartet, du sprichst vielleicht von Zebras. Aber mal gucken, wir werden uns dem nähern.
Da steckt was dahinter, weil ich tatsächlich gerade an Tiere gedacht habe und ich habe ans Nashorn gedacht, gar nicht an das Einhorn.
Okay, wenn ich die Frage nochmal stellen würde und die Assoziation, die ich jetzt im Kopf hatte, war natürlich die bezogen auf Startups, die berühmten Einhörner versus die nachhaltigen Zebras. Würdest du anders antworten?
Würde ich anders antworten? Ich würde sagen Gigakorn.
Oh, dann wird es jetzt noch spannender. Okay, jetzt bin ich endgültig aus meinem Konzept gebracht. Das macht nichts. Das ist sehr gut. Wir sprechen also heute über die Startup-Szene und was an denen vielleicht nachhaltig ist oder eben auch nicht. Und da bin ich die Tage drüber gestolpert. Frank Thelen, wahrscheinlich einer der prominentesten deutschen Investoren, spendete öffentlichkeitswirksam mit anderen Gründern zusammen der FDP 500.000 Euro, weil aus seiner Sicht nur Technologie das Klimaproblem lösen könnte. Und daraufhin hat ein Investorenkollege, Philipp Klöckner, auf Twitter geantwortet: Sorry, Deep Tech Suppen und Gewürze, Blockchain Fraud und mehr Individualmobilität bringen uns nicht voran. Das ist nicht die Innovation, die Planet und Menschheit hier gerade hilft. Setzt Frank Thelen trotzdem zu Recht auf Innovation als Lösung aller unserer Probleme?
Er setzt richtig auf eine Lösung. Es ist aber nicht die einzige Lösung für alle unsere Probleme. Da gibt es einen breiten Strauß, den wir bedienen können und können wir gerne im Detail drüber reden.
Ja, wollen wir, denn mit Better Ventures konzentriert ihr euch ja nun gerade auf gute Startups, wie zum Beispiel Everdrop. Ich glaube, es war eure erste Investition, ne, mit nachhaltige Reinigungsprodukte, würde ich jetzt mal so allgemein formulieren. Auf welche Bereiche außer Klima setzt ihr denn noch bei euren Startups?
Zusammengefasst kann man sagen, wir setzen auf Problemlöser. Also unsere Gesellschaft hat viele große Probleme und wir unterstützen die Gründer mit Better Ventures, die wirklich an Lösungen arbeiten und haben uns nicht auf ein Feld festgelegt, sondern machen Dinge, die sowohl der Gesellschaft wohltun als auch dem Planeten. Wir haben insgesamt 6 Investmentfelder aktuell, reicht von Gesundheit, Bildung und New Work Themen bis hin zu natürlich Klima, Ressourcen und auch Ökosystem.
Und wenn ihr dann sagt Better, habt ihr das für euch irgendwie definiert? Gibt es da also innerhalb der Kategorie dann noch, sagen wir mal, Kriterien, damit sie bei euch die E-Mail-Inbox überstehen?
Tatsächlich die erste Frage, die wir immer stellen, wie groß ist das Problem wirklich und geht es an die Ursache heran mit der Lösung?
Ah, okay.
Und das ist eine Diskussion, die muss man tatsächlich jedes Mal neu führen. Also geht es anderen Impact-Investoren genauso. Ist das quasi etwas, was die Welt braucht, unterstützenswert? Und sind auch die Gründer und Gründerinnen wirklich motiviert, an diesem Thema zu arbeiten? Das macht oftmals einen Unterschied.
Okay, das wird man wahrscheinlich dann erst im persönlichen Gespräch so richtig erfahren, ne?
Definitiv, ja. Also das Frage, wie definierst du persönlich, weil wir machen tatsächlich unsere Interviews remote.
Ja, wie denn auch sonst gerade, ne? Aber naja, also im Gespräch.
Genau, aber werden auch dabei bleiben, sicherlich, weil man so natürlich überregional tolle Gründer und Gründerinnen unterstützen kann. Und da merkt man deutlich, ob jemand eine Copycat baut, wie man so schön auf Englisch sagt, und zum Beispiel etwas in den USA gesehen hat und das jetzt teilweise auch schlecht nach Deutschland kopieren will, oder ob jemand wirklich von diesem Problem angesprochen wird, sei es jetzt von Klima oder von Mental Health Topics, und deshalb eine bessere Lösung auf den Markt bringen will.
Und du sagst, das kann man besser remote rausfinden als persönlich, oder meinst du nur, ihr habt so eine größere Spannweite, um Startups kennenzulernen?
Man kann es nicht besser remote rausfinden, aber wir sind inzwischen selber komplett remote, also arbeiten auch aus dem Homeoffice heraus Und viele Gründer sitzen halt nicht direkt in der Nachbarschaft.
Ich dachte, die sitzen alle in Berlin.
Ja, aber wir nicht.
Ach so, wo sitzt ihr denn?
Ich sitze aktuell südlich in München, in einer wunderschönen grünen Landschaft in meinem Elternhaus. Und mit 18 dachte ich mal, ich werde überall leben, nur nicht hier. Und jetzt bin ich dort besonders glücklich.
Ach, das ist ja interessant. Aber die Kartmacherei, da wollte ich eigentlich ja später drauf kommen, die war doch in Berlin, oder habe ich mich da verguckt?
Leicht verguckt.
Ah, okay.
Also Kartmacherei hat Christoph Behn mit seiner Frau zusammen am Ammersee im Süden von Deutschland gegründet, damals.
Ach, da sitzt ein Kollege von mir, ja. Siehst du, ja, wahrscheinlich gucke ich gar nicht mehr in Wirklichkeit. Ich denke automatisch irgendwie bei Startups und so an Berlin. Das ist ja, so weit ist es jetzt schon gekommen.
Das muss in Berlin sein.
Ja, genau. Schön zu hören, dass es nicht immer der Fall ist. Ah, im schönen München oder bei München dann, wenn es grün ist, wird es ein bisschen außerhalb sein. Wie sieht denn, apropos grün, für dich so eine lebenswerte Zukunft aus in, ja, müssen ein bisschen weiter sein, sagen wir mal so 30 Jahren. Und welchen Anteil haben deine und andere Better Ventures an dieser Zukunft?
Also in 30 Jahren haben wir es als Gesellschaft, als Menschen der Welt hoffentlich geschafft, mit dem Planeten zu leben und nicht von dem Planeten. Hm. Das heißt, dass wir es schaffen, mit den Ressourcen zusammenzuleben. Ich sehe grüne Städte tatsächlich mit grünen Dächern. Gibt es teilweise jetzt schon. Ist eine sehr gute Lösung auch für Biodiversität. Pflanzen an den Wänden und vor allem, dass wir dann weiterhin noch Nashörner haben.
Oh ja, ja, das ist gar nicht so selbstverständlich leider. Ne? Eigentlich alles andere als witzig. Und bei euch im Portfolio hast du da, ich meine, Everdrop haben wir schon genannt, gibt es da jetzt schon welche, wo du sagst, dass das wären wirklich welche, jetzt ist natürlich gemein für dich, ne? Darfst jetzt keinen rauspicken und den anderen zu nahe zu treten, aber gibt es einen, wo du sagst, das ist genau so ein Thema, das ja kann die Welt wirklich auch verändern, das hat wirklich Impact?
Also jedes der Startups an sich hat einen Charakter und versucht auf seine Weise einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Ich picke aber in dem Fall Ocell. Ich habe erst gestern im Startup Insider davon gesprochen, warum Ocell, weil meine Oma ein Treehugger war. Also die hat Bäume umarmt, um Energie zu kriegen. Und ich liebe auch Bäume, große alte Bäume. Und das gute Startup Ocell macht künstliche intelligenzbasierte Analysen von Luftbildaufnahmen, damit wir schnell eine Bestandsaufnahme haben für die Förster und die mit gesundem Mischwald wieder aufforsten können.
Oh, oder das resoniert. Ich sitze ja hier in Hannover, jetzt nicht allzu weit weg vom Harz, hier so dem nächstgelegenen Mittelgebirge, wo der Borkenkäfer, weiß nicht, gefühlt, wenn ich mal da bin, schon die halbe Fichtenlandschaft da dahin gerafft hat. Da hatten wir viele, viele Jahrzehnte Monokultur. Ja, das tut wirklich weh. Und das sieht vor allen Dingen auch, also man kriegt da mal so richtig mit, was da passiert, weil man das so also mit eigenen Augen sehen kann. Viel von ja vielleicht auch ökologischen Katastrophen kriegt man manchmal gar nicht mit. Aber das sieht man so richtig und es tut wirklich weh, wenn es alles braun ist und nicht mehr grün.
Da blutet das Herz.
Genau, genau. Und da hat mir mal jemand, ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar im Harz war, so ein Ranger gesagt, ich habe es ehrlich gesagt nie recherchiert, ob es stimmt, aber das in Deutschland diese starke Monokultur tatsächlich auch noch eine Kriegsfolge ist, weil wir so viele Reparationen auch in Form von Holz zu liefern hatten und mussten deswegen schnell nachwachsende Baumsorten wählen, Fichten zum Beispiel, und dann halt viel Monokultur und immer wieder abgeholzt und neu gesät. Das liegt ja hinter uns. Wieso kommt denn das, dass wir trotzdem, also jetzt, wie viele Jahre sind wir, 70 Jahre nach dem Krieg, immer noch diese starke Monokultur haben in den Wäldern?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das viel Schlimmere ist, dass wir nicht Monokultur haben, sondern dass wir jährlich noch Hektar Wald verlieren. Also letztes Jahr in Deutschland allein 400.000 Hektar wieder verloren haben. Durch Dürren, dadurch den Borkenkäfer. Monokultur ist nicht die Ursache für das Waldsterben. Also natürlich sind Monokulturen anfälliger. Oftmals hatten wir aber noch gar nicht das Wissen dafür, dass das schädlich ist. Also es gibt jetzt immer mehr Forschung dazu, wie die Wälder auch sich gegenseitig schützen und stützen, wenn sie gemischt sind. Also das Wissen ist jetzt da. Das heißt aber, dass wir ab jetzt und da, wo das Wissen verfügbar ist, ist das nicht akzeptabel, wenn man anders handelt. Also ab Punkt jetzt kann man das verbessern.
Okay, aber ihr helft quasi mit dem Start-up erstmal überhaupt diese Bestandsaufnahme zu machen. Was dann mit diesem Wissen zu tun ist, ist dann nochmal eine zweite Frage, ne?
Genau. Und das Spannende ist, dass es eine Verbesserung im System ist, weil die Förster gar nicht hinterherkommen. Also es braucht nur einen Sturm geben Und bisher fand die Zählung wirklich durch Personen statt. Also da geht jemand im Wald spazieren, macht immer so einen Rundumblick, 360 Grad, und zählt dabei Bäume und bemisst die. Und mit O-Cell schafft man es, in kürzester Zeit zu verstehen, welche Arten von Bäumen habe ich denn? Wie groß sind die? Und damit natürlich auch, wie viel CO2 nehmen sie auf? Und dann kann man tolle Empfehlungen ableiten, wie und wo man das Ganze wieder zum Blühen bringt und zum Wachsen.
Ich weiß nicht, ob ich das bei dir im LinkedIn-Profil gelesen habe. Jedenfalls schrieb irgendwo einer gerade die Tage, dass die Forstwirtschaft noch einer der am wenigsten digitalisierten, technologisierten Wirtschaftszweige sei. Und das wunderte mich so ein bisschen, weil, wie gesagt, ich sitze in Hannover, hier ist die AG Technica normalerweise alle 2 Jahre, glaube ich. Da gehe ich dann ganz gerne mit den Kids hin. Ich habe 2 Jungs, 9 und, nee, das hatte ich vorhin gesagt, wir sprachen schon über 10 und 14, habe ich gesagt, ne? Die sind da ganz begeistert und ich ehrlich gesagt auch, weil das Level an Technologie, was man auf der Agritechnica sieht, das ist also, war auch früher schon nicht durch die Zähne zu toppen, muss man ja mal sagen. Also zumal sie auch sehr anfassbar ist, weil große Maschinen und so, Drohnen und ich weiß nicht was, warum ist das in der Forstwirtschaft offensichtlich noch nicht ganz so weit?
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Technologisierung und Digitalisierung, es gibt ja riesige Maschinen, die in kürzester Zeit einen ganzen Wald roden können.
Ja.
Oder fliegende Hubschrauber mit Kreissägen dran, die bestimmte Schneisen sauber halten, zum Beispiel bei Strom oder Skiliften.
Also das Technologie klingt jetzt erst nach einem Horror-Movie, aber.
da tut mir gleich der Arm weh. Ja, aber Digitalisierung, sprich wirklich zum Beispiel mobile Lösungen, smarte Lösungen mit Daten, sind noch nicht da. Und das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Warum? Ne? Also ist das einfach nicht gesehen worden oder nicht gehört worden? Oder merkt man jetzt erst, was für ein Problem wir eigentlich haben?
Also beschäftige ich mich ja beruflich viel mit dem Thema Steuern, wo auch erschütternd wenig Digitalisierung in den letzten Jahrzehnten passiert ist, obwohl gerade dem Berufsstand immer wieder nachgesagt wurde, doch vielleicht mit als Erster betroffen zu sein, hat vielleicht viel auch mit einer kulturellen Prägung zu tun, ne? Und gar nicht so sehr mit einer, was ist technisch möglich.
Ja, und das ist auch immer die Frage, was will der Kunde schon? Ne? Also ist es ein digitales Tool, muss ja einen wirklichen Mehrwert bieten und einen Schmerzpunkt lösen, damit das dann auch angenommen wird. Aber das, was wir von den Gründern von O-Cell und David Domen hören, ist, dass es denen wirklich Spaß macht. Ne? Also, dass man plötzlich den Wald in der Hosentasche dabei hat. Und ich vermute jetzt mal, dass wir lange also nicht aufgewacht sind, auch weil man denkt, man sieht Waldbrände in Kalifornien und in Australien, aber hier in Deutschland ist noch alles grün und wir haben keine Extremwetterbedingungen. Also das hat sich angeschlichen.
Ja, wie gesagt, hier der Harz ist gar nicht mehr so grün und meine Oma musste mit 92 gerade aus dem Altersheim evakuiert werden, weil da in Nordrhein-Westfalen die Keller vollgelaufen sind. Also nicht nur die Keller, das kennen die wahrscheinlich sogar schon, sondern tatsächlich auch die ersten Etagen. Mhm. Also wir merken es langsam auch, ne? Aber du hast recht, wir waren hier noch relativ gut geschützt.
Da sprechen wir heute beide von unseren Großmüttern.
Ja, stimmt, genau. Habe ich, glaube ich, in diesem Podcast auch noch nicht. Siehst du, schon wieder eine Premiere. So, jetzt wollt ihr daran ja was ändern. Ihr seid ein sogenannter Pre-Seed-Investor. Ich versuche mal in diesem Podcast allzu viele Fachbegriffe zu vermeiden, die dann vielleicht nicht jeder
das
kennt. Also Frühphasen-Investor, ja, noch lange bevor die anderen quasi kommen. Also ich würde mal sagen, jetzt Laiensprech, wenn so das erste Mal Fremdkapital benötigt wird, oder es ist ja wahrscheinlich sogar Eigenkapital, was ihr gebt, aber das erste Mal jedenfalls größere Mengen Kapital. Diese Phase bezeichnet man manchmal auch als Friends, Family and Fools, ein bisschen böse gesagt. Also da geben halt noch die Menschen Geld, die wirklich eher aus Überzeugung handeln als aus Geschäftsinteresse. Was lässt euch bei Better Ventures denn glauben, dass es auch ökonomisch funktionieren kann?
Also wir sind auch Überzeugungstäter.
Okay, gar keine ökonomische.
Doch, natürlich ist auch eine ökonomische Komponente dabei und wir machen das für die Phase sogar extrem analytisch, wie wir da an die Auswahl rangehen. Mhm. Aber wir sind Überzeugungstäter, weil wir selber gegründet haben, alle drei, Christoph Behn, Cedric Duvinage und ich. Und wir wollen eben die Unternehmer und Unternehmer unterstützen, die ambitioniert sind und Probleme lösen wollen. Und wie haben wir Better Ventures überhaupt entwickelt als Frühphaseninvestor? Wir haben tatsächlich Lean angefangen. Also Lean heißt auf Kundenbasis in kleinen Schritten. Und der erste Schritt für uns war, selber erstmal mit über 50 Gründern und Gründerinnen zu sprechen, um zu verstehen, was ist denn wirklich das Problem und wie können wir ihnen dabei helfen, das zu lösen. Und da haben wir festgestellt, auch mit einer quantitativen Umfrage, dass Zugang zum ersten Kapital ist einfach wahnsinnig schwierig, weil der Markt ist intransparent, es basiert alles auf Netzwerk. Und dann gibt es noch Themen wie den ersten Kunden finden, was ist mein richtiger Fokus? Und wir haben gesagt, ja cool, genau da können doch erfahrene Unternehmer und Angels, die vielleicht selber schon gegründet haben oder zumindest diese Phase verstehen, am allerbesten helfen.
Also und Smart deswegen, Money, wie man dann so sagt.
Genau. Ja. Und das ist gar nicht immer gegeben, dass beide Flügel dabei sind. Ne? Und wir haben einfach intuitiv auch bei Everdrop, unserem ersten Investment, die Gründer gefragt, was braucht ihr denn noch? Und dann haben wir geguckt, dass wir da befreundete oder bekannte Angels mit uns reingenommen haben. Und das macht uns wahnsinnig viel Spaß, weil natürlich sagt jeder, Team ist der Erfolgsfaktor eines Startups und ohne ein gutes Gründerinnen-Team geht's nicht. Aber es kann natürlich auch helfen, ein gutes Investorenteam mit diversen Backgrounds zu haben.
Jetzt seid ihr zumindest ja mal zu dritt und du dann immerhin mit 33%, also durch dich mit 33% Frauenanteil. Ihr habt aber tatsächlich sogar eine, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Investitionsquote quasi für diverse Teams.
Mhm. Und ich bin da wahnsinnig stolz auf Cedric und Christoph weil, und auch Sacha von Hyper. Die setzen sich sehr für Frauen ein, weil sie, glaube ich, also alle eine Tochter haben. Zumindest Christoph und Cedric. Und das war deren Idee und ich bin dankbar.
Das war jetzt noch nicht von der Gründung an quasi, dass ihr gesagt habt, na, wir sind zu dritt, wir haben quasi 33% Frauenquote, dann machen wir das auch bei unseren Startups.
Nee, wir haben eher, als wir uns so langsam in das Umfeld reingearbeitet und geackert haben, haben wir festgestellt, wow, hier, was geht hier ab? Ne? Es gibt 16% Frauen. Und das macht einen traurig. Und ich habe sogar zeitweilen überlegt, will ich mir das wirklich antun, dieses Umfeld? Also im Angel-Bereich gibt es 7% Frauen und unter Führungskräften im VC-Bereich auch. Und ich kenne das noch von dem Anfang meiner Karriere bei Bain. Und da dachte ich mir so, puh, oh, muss das jetzt sein? Dann dachte ich aber, okay, wenn ich es nicht mache, wer dann? Also wir können es ändern und dafür habe ich auch genau die richtigen Partner an meiner Seite.
Aber es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe, das ist jetzt keine wissenschaftliche Studie, so mehr persönliche Erfahrung, anekdotisch, kannst mich auch eines Besseren widerlegen. Aber ich habe das Gefühl, dass man gerade von Frauen, die es karrieretechnisch in dieser männerdominierten Welt geschafft haben, oft sogar eher kritische Stimmen gegenüber Quoten hört. Und das interpretiere ich immer mal so, als wenn man selber geschafft hat, dann denkt man ja dann,
die anderen schaffen es ja auch.
Aber man kann es schaffen, ich bin der beste Beweis. Und dann natürlich die tatsächliche Wirklichkeit sieht dann so aus, wie du sie gerade geschildert hast, eben doch nur 16% der Startups mit Frauen und so. Wie stehst du selbst zu dem Thema Quote?
Ich war lange dagegen tatsächlich und dachte immer, hey, ja, das müssen wir aus innen heraus schaffen. Und dann, ich habe aber selbst Kulturwirtschaft studiert und eine Minderheit tut sich halt einfach schwerer in der Veränderung. Das heißt, es kostet übermäßig Kraft, die man in bessere Dinge stecken kann. Und deswegen ist es einfach schön, wenn sich ja auch die Mehrheit, also in dem Fall Männer, es gibt ja noch viel weitere Facetten auf der Diversitätsskala.
Ja, das stimmt.
Wenn die sich auch dafür einsetzen und das Thema anerkennen und wirklich versuchen zu verstehen und dann auch zu lösen. Und deswegen eine Quote macht absolut Sinn, weil das allein befähigt einen dazu, darauf zu achten tagtäglich. Und also noch kurz, um unsere Quote zu erklären. Wir haben 30% uns jetzt auferlegt, dass mindestens 30% der Investitionen an Teams mit weiblichen Gründern, also mit Gründerinnen an Bord gehen und werden das auch sukzessive hochziehen.
Es soll nicht bei 30% bleiben, meinst du?
Nee.
Okay, wow. Also damit wäre der jetzt schon doppelt quasi so hoch wie im Querschnitt. Das heißt ja aber auch, wobei, vorsichtig.
Nicht ganz, okay, man muss vorsichtig sein, weil es gibt ja Mixed Teams, also versus nur Frauenteams. Also aber wir liegen schon deutlich über dem, was Marktstandard ist.
Ja, genau. Das heißt doch aber wahrscheinlich im Funnel, also jetzt im Sinne von, wie viele Anfragen bekommt ihr von Startups, würde ich mal vermuten, dass ihr auch eine statistische Verteilung habt, die jetzt nicht so anders aussieht als normalerweise, wobei natürlich hier vielleicht Self-Fulfilling Prophecy ja vielleicht auch mehr Anfragen bekommt dann von Frauenteams. Aber passiert es dann mal, dass man sagt, okay, jetzt würde ich eigentlich gerne in das Startup investieren, aber leider haben wir jetzt schon zwei Männerteams gerade gefundet, jetzt müssen wir mal Pause machen?
Noch ist uns das nicht passiert und wir haben eine überdurchschnittliche Frauenquote bei uns im Funnel, wie man das so schön nennt,
Tatsache.
Also, die sich bewerben. Und das ist jetzt aber auch wieder eine Hypothese von mir. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass mehr Gründerinnen eben in Impact-Startups gehen.
Ah, oh, gibt es dazu Statistiken? Müssen wir mal im Bundesverband von Startups mal fragen, das wäre ja hochinteressant.
Ich meine, es gibt zumindest also gerade in so Social Entrepreneurship einen höheren Anteil Frauen. Deswegen könnte es sein, dass es auch in Impact-Startups der Fall ist. Und wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, nämlich was ist für uns überhaupt so ein Startup, weil wir haben eine besondere Anforderung, dass der positive Mehrwert für Umwelt und Gesellschaft auch wirklich verknüpft ist mit dem Geschäftsmodell. Und das heißt,
dass es nicht nur so Greenwashing ist, ja?
Genau. Also es gibt manchmal auch tolle Bewerbungen von Unternehmen, die einen Gegenstand verkaufen und dafür eine Spende für etwas anderes machen. Da sagen wir, nee, das reicht uns nicht aus.
Ja, verstehe ich, nachvollziehbar. Du hast angesprochen, ihr habt einen sehr analytischen Prozess, um jetzt in der ersten Phase zu entscheiden, dann investiert ihr oder nicht. Kannst du da ein bisschen, ohne jetzt so viele Details zu verraten, vermutlich was zu sagen? Woran macht ihr sowas fest? Wie zum Beispiel, wie hoch ist denn jetzt der Impact und ist das jetzt eher ein positiver oder ein negativer? Ich meine, da machen sich ja viele Menschen gerade auf der Welt auch Gedanken, auch unser Wirtschaftssystem dahingehend zu optimieren, dass wir auch diese Dinge, diese Aspekte mit berücksichtigen und eben nicht nur finanzielle. Ganz so trivial scheint es ja nicht zu sein. Wie geht ihr davor?
Ich lege es gern komplett einmal offen. Also Cedric und ich waren beide mal in der Vergangenheit im Private Equity Bereich. Und da gibt es ja 3 Monate lange Due Diligence-Prozesse, also Prozesse, wo man analytisch in das Unternehmen eintaucht, um zu verstehen, wie funktioniert das alles und wo sind die Risiken. Und wir haben das Ganze abgespeckt für Frühphaseninvestments für uns angepasst. Und es fängt an wirklich mit der Frage, ist das Impact? Da diskutieren wir mal, ist das Problem groß genug und wird es gelöst durch das Startup? Also wirklich an der Ursache bekämpft. Teilweise gibt es Daten, also wirklich konkrete Marktdaten, konkrete Studien zu wie viele Personen haben eine bestimmte Krankheit, wie viel CO2 wird in der Logistik ausgestoßen. Also wenn es geht, gehen wir immer zahlenbasiert vor. Und wir arbeiten auch mit den Unternehmen dran, dass sie mindestens eine KPI, also eine Kernzahl festlegen, eine Messzahl, damit man nicht nur Umsatz, sondern eben auch den positiven Mehrwert messen kann. Da sind wir auch Freitag erst wieder bei Everdrop, um das vielleicht sogar ein Tool zu überführen, damit man das permanent betrachten kann.
Aber das wäre je Startup ein eigenes oder sucht ihr quasi nach der, sagen wir mal, nach der Impact-Metrik, die man über alle Startups hinweg messen kann?
Ich wünschte es. Es hört sich aber nach Alchemie an, ne? Ja, so dieser goldene Gral. Es gibt einen IRIS-Katalog, heißt es, ein internationaler Standard. Da sind ganz viele unterschiedliche KPIs drin und es ist einfach so, dass jedes Startup ein anderes Problem behebt. Also wir gucken, zu welchen SDGs, Nachhaltigkeitszielen sich das Startup zuordnet und gleichzeitig braucht aber jedes so seine messbare Messzahl. Also Tuesday, die Restaurants zu Arbeitsplätzen umwandeln tagsüber, die sparen dadurch zum Beispiel Quadratmeter an Fläche ein oder Commute. Und so muss man einfach jedes Startup, mit dem wir arbeiten, individuell betrachten. Aber das ist ja auch der Spaß an der Freude.
Ja, jetzt werden wir das Problem im Podcast vermutlich auch nicht lösen. Du hast gesagt, das ist vielleicht Alchemie. Ich muss nur gerade dann denken, ich fand deinen Eingangssatz so schön. Ich weiß gar nicht, wie ich das zusammenkriege, dass ihr daran arbeitet, dass wir mit der Erde leben und nicht von der Erde. Mhm. Und vielleicht habe ich es auch bei dir irgendwo gelesen, dass wir zurzeit als Gesellschaft, als Menschheit, glaube ich, 1,7 Erden verbrauchen pro Jahr. Das könnte natürlich so eine KPI sein, ne? Wie viel mehr Erden kriegen wir raus?
Und Amerikaner sogar 5. Oh, habe ich kürzlich in einem Video gehört.
Naja, wollen wir kein Fingerpointing machen. Ich glaube, wir kommen als Deutsche auch nicht wahnsinnig gut weg im internationalen Vergleich. Ne?
Ja, also stehen wir auch ein bisschen
drüber. Naja.
Ich bin ein Freund der Amerikaner, das sollte kein Bashing sein.
Ja, das dachte ich mir schon. Manchmal muss man das trotzdem dazu sagen. Nachhaltigkeit und Risikokapital, habe ich mich gefragt, als ich mich ein bisschen mit euch beschäftigt habe. Kann denn das zusammenpassen? Wir sind ein bisschen wieder bei der Einstiegsfrage nach den Tieren. Euer Geschäftsmodell ist es ja in frühen Phasen, Geld mit hohem Risiko zu investieren, sonst würden sie alle machen, dass sich dann durch schnelles Wachstum irgendwie weiter in hochdotierten Finanzierungsrunden bei Exits wieder in Geld verwandeln lässt. Mhm. Sonst habt ihr ist dann irgendwann Ende bei euch. Gehört aber zu nachhaltigen.
Jetzt gewittert es.
Das ist ein Gewitter. Ich habe gerade gedacht, da schlägt einer einen Gong. Ich habe gedacht, wow. Das war beeindruckend.
Die Natur mag heute nicht mitspielen.
Die wollte sich auch mal zu Wort melden. Genau. Das passt ja auch in diesem Podcast. Insofern finde ich, wir lassen es drin. Ja? Also wir haben heute also neben dir, Tina, auch noch die Natur zu Gast, die sich wortgewaltig hier gerade gemeldet hat. Bleiben wir also kurz dabei.
Das ich war ein Zustimmen. Fassen.
Wahrscheinlich war das ein Zustimmen. Eine Erde, genau. Hier ist sie. Also nochmal, ihr braucht am Ende irgendwie einen Exit und gehört aber zu nachhaltigen Unternehmen, also die ein nachhaltiges Geschäftsmodell haben, nicht auch nachhaltiges Wachstum, also ökonomisches Wachstum, statt dann doch vielleicht das manchmal etwas so durchlauferhitzermäßige Hockeystick-Wachstum, also Hockeystick für die Nicht-Startup-Hipster, also im Sinne von exponentielles Wachstum.
Was mir wichtig ist dabei, ist tatsächlich, dass es gesund wächst. Und auch ein Hockeystick kann gesund wachsen, wenn es Unternehmen menschenfreundlich mit einer guten Kultur, tollen Mitarbeiter zusammenwächst. Ne? Also das heißt für mich, ein Hockeystick ist nicht gleich Ressourcen verbrennen. In dem Sinne, im Gegenteil, wenn ein Impact-Startup mit Hockeystick wächst, heißt es, dass es gut bei den Kunden ankommt und dadurch automatisch mehr Impact generiert. Das ist ja zum Beispiel bei Everdrop so. Die haben innerhalb des ersten Geschäftsjahres geschafft, 2,5 Millionen Plastikflaschen einzusparen.
Wow.
Und da wünscht man sich einen Hockeystick, ne? Also das für solche Themen bitte gerne. Natürlich immer mit dem, ich sag mal, Nachhaltigkeitsgedanken auch aufs Team gedacht. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben ja auch bei der Kartmacherei New Work Team eingeführt mit der Mitarbeiterfreundlichkeit. Ne? Also ich war damals vor über 6 Jahren die erste Führungskraft in Teilzeit und wir waren noch in hierarchischen Strukturen und haben das dann gemeinsam über die Jahre hinweg komplett, ich sag mal, verbessert und gedreht, das Unternehmen, was Kulturaufbau, menschenfreundliche Arbeit, basierend auf wirklichen Motivatoren, zum Beispiel basierend auf Daniel Pink von Drive, Purpose, Autonomy, Mastery. Es gibt so viele tolle Sachen, dass es sich auch mit Hockeystick sehr, sehr gut anfühlen kann.
Ja, finde ich spannend. Also du hast jetzt den Hockeystick quasi als Analogie genommen und gesagt, aber angewandt quasi auf Nachhaltigkeitsfaktoren wäre das doch genau das, was wir gerade brauchen, damit wir überhaupt unsere selbstgesteckten und ja, also die sind ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern wahrscheinlich auch notwendigen Ziele erreichen, was jetzt zum Beispiel die Steigerung der durchschnittlichen Temperatur angeht. Das fand ich interessant. Du hast im Nebensatz vorhin, als es um Frauenquoten ging, ja von auch Social Entrepreneurship gesprochen. Mhm. Ich selber habe hier im Hannoveraner Umfeld im Startup-Kontext häufig schon erlebt, dass da Menschen kommen, die so eine intrinsische Impact-Motivation haben, aber dann doch oft leider eher so ich will gar nicht despektierlich gemeint, in so aktivistischen Kategorien denken und dann oft enttäuscht sind, wenn es für sie dann in so Startup-Runden gar nicht weitergeht, weil es eben kein Geschäftsmodell gibt. Ist das jetzt hier quasi genau der Versuch, vielleicht ist es eben nicht die Quadratur des Kreises, sondern es ist die Auflösung, zu sagen, wir müssen Nachhaltigkeitsthemen mit ökonomischen Voraussetzungen verknüpfen, damit wir überhaupt eine Chance haben?
Da hast du uns genau richtig interpretiert aus meiner Sicht. Also man kann es auf zwei Ebenen betrachten. Einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ertrag entsteht, sei es jetzt Umsatz oder auch Impact. Oder wie wahrscheinlich ist es, dass die Welt damit positiv beeinflusst wird. Und wir wollen beides. Also da bleiben wir drauf. Und ich sehe dann, ich sag mal, einen aufgewühlten Markt gerade, also wo immer mehr auch klassische VCs das verstehen wollen, das anders machen wollen. Und ich glaube immer an das Gute im Menschen. Ich bin nicht der Meinung, dass alle das nur tun, um sich irgendwie umzubranden. Und gehe ebenso bei Gründern. Ne? Es gibt jetzt von der Universität, vom Center for Digital Technology Management ganz tolle, junge, smarte Leute vom TUM, die beides wollen. Und das ist auch gut so, ne? Es ist zusammengerückt. Ebenso wie bei Gründern, die schon einmal normal gegründet haben und jetzt sich überlegen, ja, was kann ich denn mit dem, was ich gelernt habe, noch mal besser machen.
Dazu zählt ihr auch so ein bisschen dazu. Ja. Ne? Also ihr seid ja aus der Kartenmacherei entstanden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt daher auch das Geld. Ihr habt momentan noch keinen, ihr seid kein Fonds, ihr habt kein externes Kapital. War das die Motivation, also zu sagen, den eigenen Erfolg quasi jetzt mit einem eher klassischen Geschäftsmodell, also Kartenmacherei, wer es nicht kennt, der macht wirklich Karten, echte, physische, ganz tolle, mit hochwertigem Papier und so, Karten, aber dann doch ein klassisches, nicht digitales Geschäftsmodell.
Keine Landkarten, muss man dazu sagen.
Okay, genau, richtig. Wie nennt man die anderen denn? Also Briefkarten, Grußkarten wahrscheinlich. Ne? Eventkarten, ja, genau.
Ja. Papeterie.
Sehr schön. Oh ja, gibt's das eigentlich noch? Ja doch, vermutlich ja, wenn man wieder in die Stadt gehen kann. Das habt ihr ganz erfolgreich, macht ihr immer noch oder die, die es noch machen jedenfalls, daraus ist das entstanden, die wiederum ja auch eher das klassische Geschäftsmodell, die klassische Finanzierung gewählt haben, Bootstrapping sagt man so schön, also ohne externes Kapital, müssen da auch quasi diejenigen, die so denken, impactorientiert vielleicht mal umdenken, dass Kapitalaufnahme gar nichts Böses ist, also gibt es da eine...
Ja, bitte. Also, okay. Weil es gibt gute Investoren. Also ich glaube, es ist immer ein Wertematch, den man vorher machen muss, bevor man sich in ein Boot setzt. Und dann funktioniert es auch. Ganz kurz, aber es ist eine persönliche Geschichte. Ne? Also weil du fragtest oder dich fragtest, wie ist das jetzt? Weil ihr kommt ja auch aus einer anderen Ecke. Und ich habe Kulturwirtschaft studiert, bin also eher ein Exot im Wirtschaftsumfeld, sag ich mal, und habe damals im Studium schon in Costa Rica Schildkröten gerettet. Also ich bin so ein, ich liebe die Natur. Ja, die naive kleine Tina in Costa Rica. Also ich habe schon immer ich habe einen Fuchs aufgezogen zu Hause, der von der Autobahn gerettet wurde. Also ich hatte schon immer so einen Draht zur Natur. Und auch damals habe ich mir sogar auf Papier geschrieben, ich will irgendwie das Schöne an der Welt erhalten. Und ich hatte einfach keine Ahnung, wie. Ne? Also,
und deswegen bist du zur Unternehmensberatung gegangen?
Ja, richtig.
Aha,
und
okay.
Kurze Erklärung dazu, ich habe viele Praktika gemacht, also auch zum Beispiel in der Deutschen Botschaft etc.
Neuseeland warst du, ne?
Ja, hast gut recherchiert, ja. Danke. Und dann dachte ich mir, ja gut, in der Unternehmensberatung lernst du viel und kriegst gute Kontakte. Also das stand dann immer so schön in den Artikeln. Und ich war wirklich Anfang meines Studiums, ich mache alles, nur nicht Unternehmensberatung, weil das sind arrogante Schnösel.
Es liegt ja jetzt auch nicht auf der Hand für einen Kulturwissenschaftler, oder?
Nee. Und dann habe ich da aber das Potenzial gesehen zu lernen und die richtigen Kontakte zu knüpfen. Und das Versprechen wurde auch gehalten. Und ich bin mir selber treu geblieben, weil ich dann Bain Community Impact Day organisiert habe. Und Women at Bain und alles immer noch im Top. Und mein Leave durfte ich damals, also sprich die Pause, wo man entweder zum Beispiel für 2 Jahre oder für ein halbes Jahr rausgeht, durfte ich damals Nashörner in Botswana retten. Deswegen auch mein Lieblingstier.
Ach, das war tatsächlich schon während deiner Zeit bei Bain. Ich habe gedacht, das war quasi zwischen Neuseeland und Bain. Aber das durftest du während Bain machen. Das ist ja auch spannend.
Ja, die hatten da ein ganz tolles Programm für Menschen, die keinen Master oder Doktor machen wollten. Und das habe ich genutzt und geliebt.
Das hat ja durchaus, finde ich, auch was Modernes. Also ich weiß nicht, wann das jetzt war bei Bain, aber
das
so, ist solche
schon
Projekte.
Über 10 Jahre her.
Ja, spannend. Aber du hast dich ja dann letztendlich doch irgendwann dazu entschlossen, der Unternehmensberatung den Rücken zu kehren und ins Startup-Umfeld zu wechseln und bist dem ja weitestgehend dann jetzt auch treu geblieben. Was war dann doch der Auslöser nach dem Lernen und nach Botswana und Nashörnern retten?
Also das war in dem Sinne einfach Glück und tatsächlich, dass wir, mein Mann und ich, früh Kinder bekommen haben. Wir hatten da einen tragischen Unfall im Freundeskreis und plötzlich uns angeguckt, oh was, man kann auch mit 30 sterben, okay. Dann, was willst du, eine Familie? Ich auch. Und dann einen Monat später war ich schwanger.
Oh.
Und das Familienleben passt, wie jeder weiß, nicht hundertprozentig zur Unternehmensberatung.
Ja.
Und ich hatte damals einfach wirklich nur Glück, großes Glück, dass ich eine tolle Stelle als Geschäftsführung für ein Online-Dating-Unternehmen in Teilzeit arbeiten durfte und das skalieren konnte. Und da habe ich dann die Passion für digitale Geschäftsmodelle und auch agiles Arbeiten entdeckt, ne? Also was irgendwie sinnvoller war als Langzeitstrategien.
Jetzt hast du dich also dein ganzes Leben lang schon engagiert und eben nicht nur beruflich jetzt mit Benta Ventures, sondern auch parallel noch mit bei Female Founder Initiativen. Du bist bei Leaders for Climate Action, hast Familie, wie wir gerade gehört haben. Was treibt dich denn an, neben so einem vollen beruflichen Alltag noch so viel Energie in andere Aktivitäten zu stecken? Ist da noch eine persönliche Motivation, irgendeinen Treiber?
Ja, erstens, ich wünsche mir einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wo dieser Wunsch herkommt. Und ich habe eine tolle Coachin letztes Jahr. Habe auch ein bisschen gelernt, dass der frühe Tod meines Vaters mich antreibt. Also weil ich einfach weiß, es kann jederzeit vorbei sein und ja, die Zeit, die ich auf der Erde habe, möchte ich gut nutzen. Also ich sage auch meinen Kindern täglich, dass sie gut so sind, wie sie sind und ich sie sehr lieb habe.
Also so dieses Gefühl von Endlichkeit persönlich gespürt zu haben, hatte einen Einfluss.
Würde ich vermuten, ja. Und generell ein Gerechtigkeitssinn und Wunsch für, glaube ich, Menschen zu, na, es sind ja nicht nur Menschen, sondern vor allem Tiere zu kämpfen, die sich nicht selber wehren können.
Ja, spannend. Du hast das ja jetzt schon anklingen lassen vorhin, dass also Bane, also bei allen positiven Aspekten am Ende, aber auch ein paar Probleme hat. Du hast dich da durchgekämpft als Frau, ist dort ohne Quote geschafft, obwohl, weiß ich nicht, vielleicht hatte Bane ja damals schon sowas. Was hat dir denn dir geholfen? Also jetzt mit einem doch, sagen wir mal, kontrastierenden Mindset und vielleicht auch mit einem kontrastierenden Ziel fürs Leben, nämlich eher Nachhaltigkeitsthemen, der Einsatz für Minderheiten und so in einer männerdominierten, vielleicht eher dann doch Finanz-KPI-orientierten Welt, dich durchzusetzen?
Also erstens bin ich Ben dankbar, die hatten damals sogar auch schon eine Quote, ne? Also sie wollten ganz klar eine bestimmte Anzahl Frauen in Führungspositionen bringen, also das haben sie gut gemacht. Aber was hat mich angetrieben oder dazu bewegt? Ich glaube, meine Eltern. Also gerade auch meine Mutter hat mir immer gesagt, ich kann alles machen, was ich will. Ich, hat vielleicht nicht immer gestimmt, ne? Aber dass, wenn ich mich anstrenge, dass ich alles erreichen kann. Ich habe auch ein Jahr in den USA gelebt mit 16. Da hingen dann überall so Motivationsschilder an den Wänden, in den Gängen, zwischen den Schließfächern. You can do it if you really want.
Das stand in der Schule?
Ja.
Hier hängt doch nur die Schulordnung schön leise stehen. Schon
und
interessant.
In Bayern noch das Kreuz. Ja. Wobei, das darf man inzwischen nicht mehr.
Naja, ne, aber in Gerichten noch.
Genau,
ist interessant,
also,
ne?
Ich glaube, ich habe da so ein bisschen was mitgenommen an, wie man es auf Englisch so schön nennt, You Can Do It Spirit. Und meine Eltern haben mich immer unterstützt und Mut gemacht und mich vor Herausforderungen gestellt. Ne? Also allein, dass ich mit 16 da woanders hingehen durfte, bin ich ihnen sehr dankbar heute noch für.
Jetzt bist du selbst noch viel zu jung, um jetzt schon quasi auf dein Leben zurückzugucken, aber auch jetzt mit Blick vielleicht auf Kinder oder eben auch auf die Startups, die du betreust oder die Frauen, die du in diesen Female Entrepreneurship-Programmen unterstützt. Was empfiehlst du jetzt konkret Frauen, ob Gründerinnen oder Führungspositionen heute an, ja, sag ich mal, wie, also was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sagen, sie wollen was erreichen, aber sie sind noch unsicher, denn du selber hast, finde ich, also das haben wir jetzt gar nicht so richtig anklingen lassen, in diesem einen Manager-Magazin ja beschrieben, so schon ein bisschen irritiert war es, dass dann wirklich empfohlen wurde, als Frau dann doch bitte möglichst männlich dann auch zu sein und gesagt, das kann es ja jetzt irgendwie nicht sein.
Das ist richtig, ja. Und das ist tatsächlich schade, aber ich glaube, wir wohnen und leben jetzt in einem anderen Zeitalter zum Glück. Und mein Tipp oder was ich auch anders gemacht hatte damals, ist passende Vorbilder zu suchen, wirklich aktiv zu suchen, weil ich bin da in meinem Raum geblieben und hatte da Vorbilder vor mir, einerseits, die ein Familienleben geführt hat, das nicht meins war, ne, wo ich nicht hin wollte. Ich will Zeit auch mit meinen Kindern verbringen und sie nicht outsourcen, wie es tatsächlich mal auf einem Event genannt wurde. Und deswegen sucht euch eure Vorbilder, die zu euch passen. Ich bin mir sicher, dass sie da draußen sind. Und ich hatte sie damals einfach nicht. Also auch bei weiblichen Geschäftsführungen hatte ich das Gefühl, dass sie nicht ganz authentisch sind, weil sie eben da hingekommen sind, wo sie hingekommen sind, indem sie besonders bissig wurden.
Und überkompensiert quasi.
Genau, also gar nicht einfach aus Notwendigkeit, um da wirklich einen Pflock reinzurammen. Und das, ich finde es schön, wenn man beides kann, ne? Aber ich wünsche mir einfach, dass es in der Arbeitswelt eine weibliche und eine männliche Seite gibt und genauso auch Männer offen sein können. Das ist ja auch die neue Art der Führung, wie es jetzt immer genannt wird, authentisch sein, Empathie etc. Und das können Frauen schon. Also auf geht's, Mut haben.
Sehr gut. Ein super Rat, Das ist ein fast schönes Schlusswort, wobei ich jetzt doch noch am Ende wenigstens noch einmal fragen muss, wie sieht denn euer Funnel, haben wir vorhin ja schon erklärt, also die Eingangspost, die Bewerbung bei euch aus. Sollen wir jetzt hier lieber keinen Aufruf starten, sich bei euch zu bewerben, weil ihr überquellt, oder braucht es noch mehr Impact-Startups, die sagen, wir wollen die Welt verändern?
Wir freuen uns immer über Bewerbungen. Also wir haben im letzten Jahr, seit letztem Mai, über 1500 Startups uns angeschaut. Und wir machen das sehr gerne, ne? Also deshalb einfach ausprobieren und am besten vorher auch sich ein bisschen auseinandersetzen, in welcher Phase investieren wir. Dann brauchen wir nicht absagen, weil es schon zu weit ist, und sicher gehen, dass das Geschäftsmodell auch den Nachhaltigkeitsaspekt mit beinhaltet. Und besonders freuen wir uns über ambitionierte Gründerinnen und Gründer, die das dann auch groß machen wollen, eben weil dann auch der Fußabdruck, der positive hoffentlich, ein größerer ist.
Ja, im Interesse der Erde, die sich vorhin ja auch schon zu Wort gemeldet hat, glaube ich, würde ich diesen Aufruf unterstützen wollen. Noch mehr Gründer, also zu viele Gründerinnen und Gründer kann es, glaube ich, im Moment gar nicht geben, erst recht nicht in diesem Umfeld. Insofern viel Erfolg dir, Tina, und deinem Team auf dieser Reise. Macht viel Wind und Lärm darum, dass es euch gibt, und was ihr gestalten wollt, können wir gebrauchen. Wir werden, unsere Kinder noch werden es euch danken. Ich danke dir für die Zeit hier im Podcast, die du dir genommen hast. Und ja, wie gesagt, drück euch die Daumen, dass ihr es schafft. Vielen Dank, Tina.
Tausend Dank dir. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und bin dir dankbar, dass du so persönliche Geschichten in die Welt trägst.
Das macht mir halt auch Spaß, auf dem Teil. Mein Mini-Impact. Also mach's gut, Tina.
Es ist ein großer Impact.
Ciao.
Tschüss.
Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.